Und das wiederum ist aussagekräftig, weil es ein bisschen darauf hindeutet, was auch an gesellschaftlichen Spaltung passiert, nämlich dass einerseits das Versprechen von Teilhabe, Mitbestimmung, Demokratie, das ja viele, die dann auch zu populistischen Phrasen neigen, sagen, es ist keine Demokratie und sowas. Ja, das kann man natürlich einen Faktencheck machen und sagen, ja, ja, klar, die Kriterien für Demokratie sind in Deutschland erfüllt, das ist alles Quatsch. Aber ein Stück weit ist es halt ihre Wahrnehmung, ihr Gefühl, dass sie gar nicht mitbestimmen können, dass sie nicht mitentscheiden können, dass sie draußen stehen und empirisch muss man sagen, nicht im streng demokratischen Sinne, sie werden nicht verfolgt und so weiter, aber das Gefühl, politisch ohnmächtig zu sein und nicht beitragen zu können, ja, das ist schon wirklich sehr weit verbreitet und ist natürlich ein Widerspruch gegen das Versprechen der Demokratie, wo der Bürger der Souverän ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Wir leben in einer Zeit, in der eine Krise die nächste jagt. Krieg in Europa, Klimakrise, wirtschaftliche Unsicherheit. Und gleichzeitig erstarkt der Rechtsextremismus. Die AfD erreicht in Teilen in Deutschland Werte, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wären. Und wenn diese Erfolge ausgestrahlt wird, dann sind wir kurzum bei der Wahl in Sachsen-Anhalt. Und vielleicht hängt das ja alles stärker miteinander zusammen, als es zunächst scheint. Denn was machen diese Krisen mit uns? Was passiert, wenn wir jeden Morgen das Handy öffnen und schon vor dem ersten Kaffee mit Krieg und Katastrophen konfrontiert werden? Wenn Probleme immer größer und die eigenen Möglichkeiten, etwas daran zu ändern, dann doch irgendwie immer kleiner erscheint? Es entsteht ein Gefühl, das politisch hochbrisant sein kann, nämlich Ohnmacht. Manche Menschen reagieren darauf mit Rückzug, andere mit Resignation, andere mit Wut. Und genau dort können autoritäre Bewegungen ansetzen. Sie versprechen Kontrolle in einer Welt, die ja irgendwie unkontrollierbar erscheint. Sie bieten einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Aber ist dieser Aufstieg der extremen Rechten tatsächlich auch eine Frage der Geschichte politischer Ohnmacht? Warum reagieren manche Menschen auf Krisen mit Rückzug und andere mit Radikalisierung? Und was passiert mit unserer Demokratie, wenn nicht nur die Anhänger autoritärer Parteien, sondern irgendwann auch deren Gegner glauben, was können wir ja eigentlich noch ändern? Genau darüber möchte ich heute mit einem Mann sprechen, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus und unserer demokratischen Kultur beschäftigt. Er ist Soziologe und Rechtsextremismusforscher und in seinem neuen Buch »Keine Macht der Ohnmacht« versucht er aufzuzeigen, wie Menschen auf diesen permanenten Krisenmodus reagieren können und wie aus dem Gefühl der Machtlosigkeit wieder politische Selbstwirksamkeit entstehen kann. Und ich sage hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast, lieber Matthias Quent. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die freundliche Vorstellung und Einladung.
Lieber Matthias, ich hoffe, ich habe nicht schon zu viel vorweggenommen, aber irgendwie war das Thema so komplex zu greifen, dass ich dachte, ich muss am Anfang erstmal so ein Intro machen, damit die Leute wissen, um was es heute geht und welche Tiefe dieses Thema hat. Und da steckt ja ganz viel drin. Wir wollen über all das sprechen, wir wollen über dein Buch sprechen, wir wollen über die Ergebnisse sprechen, wir wollen über deinen Blick auf Ostdeutschland sprechen. Aber zunächst würde mich natürlich interessieren und auch alle Hörerinnen und Hörer, glaube ich, wer bist du? Wie bist du Rechtsextremismusforscher? Kann man das eigentlich so sagen? Ist das ein offizieller Begriff? Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht nimmst du uns da einmal kurz mit auf deinen Weg, um dich ein bisschen besser kennenzulernen.
Also man kann das so sagen, es ist keine geschützte Berufsbezeichnung und wird immer wieder gesagt und genannt. Und das ist auch nicht falsch, weil das mein Forschungsschwerpunkt durchaus seit einer ganzen Weile auch schon ist. Streng genommen bin ich Soziologe vom Abschluss her, habe Soziologie, Politik, Wissenschaft, Geschichte studiert und bin durch meine Biografie in Ostdeutschland ganz unmittelbar zu diesem Thema gekommen und auch dabei geblieben. Ich bin in Thüringen aufgewachsen. aufgewachsen in einer Kleinstadt oder nahe einer Kleinstadt, Arnstadt, und war damals so mit T-Shirt der Toten Hosen unterwegs in einer alternativen Jugendgruppe. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre der Gesundheit nicht zuträglich. Heißt, ich wurde mit 14 das erste Mal verprügelt. Wir wurden von Nazis am Bus abgeholt, mit Stahlstangen, Pflastersteinen überfallen. Abends sind Autos durch die Städte gefahren, haben Leute überfallen, auch mich überfallen, wieder ins Auto gesprungen, weitergefahren. Und diese Auseinandersetzung gepaart mit der Situation, dass es so alltäglich war und das Irritierende nicht mal die Nazi-Banden, sondern die Bystander, ja, die Leute, die daneben standen und die nichts gemacht haben, die so getan haben, als würde nichts passieren. Die Polizei, die wir oft angerufen haben und die kaum gekommen ist. Also diese Erzählung der Baseballschlägerjahre ist ja häufig wiederholt worden. Es ist aber auch Teil meiner Biografie, warum ich mich dann engagiert habe, warum ich mich dann entschieden habe, zu studieren, auch in Thüringen zu studieren, mich damit auseinanderzusetzen, gesellschaftlich, aber eben auch akademisch. Und dann führt ein zum anderen. Ehrlich gesagt, ist es nicht besser geworden. Der NSU-Komplex hat mich sehr lange auch akademisch beschäftigt. Dazu habe ich dann promoviert. Und diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir jetzt auf verschiedenen Ebenen, natürlich auch unter, es ist nicht das Gleiche, ja, aber diese Dynamiken, die wir sehen, sind ehrlich gesagt für mich gar nicht so neu. In Arnstadt gab es damals einen Bürgermeister in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, der war sehr gut befreundet mit Jörg Haider, dem sozusagen Prototyp des europäischen Rechtspopulismus. Das war der Bürgermeister, das war die politische Kultur, und ja, das hat mich dazu gebracht, mich damit zu beschäftigen, und das immer auch in diesem Zweiklang zwischen einerseits einer empirisch und methodisch abgesicherten Forschung, aber schon auch mit dem Anspruch, mit Gesellschaft an einer Verbesserung dieser doch menschenfeindlichen Entwicklungen zu arbeiten.
Was heißt das dann, wenn du sagst, auch eine Verbesserung oder die Übersetzung deiner Forschung? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich habe in 2016 in Jena das sogenannte Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft gegründet. Das war ganz explizit auch keine rein akademische Institution, sondern eine, die versucht hat, mit Institutionen oder auch immer, es immer noch tut, mit Institutionen, mit Politik, mit unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen an einen Tisch zu kommen, über die Befunde zu sprechen, über Dynamiken, Entwicklungen, über Ursachen, Dinge zusammenzutragen, etwas platitüdenhaft gesprochen, also nicht im Elfenbeinturm zu bleiben, sondern die Debatten, und ehrlich gesagt, vor 10, 15 Jahren gab es kaum Rechtsextremismus-Experten, Expertinnen, wenn man das heute sieht, wo jede Redaktion die eigene Schwerpunkt, Journalisten und so weiter hat. Das war damals eine andere Situation. Es gab keine Forschung, gibt es auch bis heute, oder wenig Forschung, keine Lehrstühle, gibt es übrigens auch bis heute nur sehr wenig oder kaum, trotz der Problemlage, die sich damit beschäftigen. Ja, also die Idee war schon mit oder ist nach wie vor auch mit wissenschaftlichen Befunden, nicht nur für eine Handvoll Gutachtende Artikel zu schreiben, sondern zu schauen, okay, wie können wir dieses Wissen auch nutzen, um Gesellschaft etwas menschlicher zu machen.
Ja, finde ich interessant, weil den Teil deiner Erzählung, der persönlichen Erzählung, den kannte ich so jetzt noch nicht. Aber da ist ja, also triggert dich das manchmal im Hier und Jetzt dann auch noch, dass du so an die Zeiten zurückdenkst und denkst, ja, das ist auch eine Art Motivation, diese Arbeit, diese Forschung zu tun, weil es so tief in dir auch noch die Erinnerung sitzen, oder konntest du es ganz gut wegblenden?
Naja, also es triggert mich jetzt nicht, dass ich da nachhaltig traumatisiert bin und irgendwie emotional besonders reagiere, aber ich habe natürlich schon so Vergleichsbilder dann auch vor den Augen. Ja, okay, also wie war es denn eigentlich damals? Ist es heute wirklich so viel schlimmer? Und in vielen Situationen würde ich sagen, vielleicht sind es eher die Kontingenzen, die Kontinuitäten, die Probleme ausmachen, und vielleicht ist das, was auch häufig ja medial diskutiert, da ist ein neuer Trend, eine neue Qualität. Vielleicht ist es das gar nicht, sondern ist es eher das Persistente, wo es sich lohnt hinzuschauen. Und auf der anderen Seite, würde ich schon auch sagen, dass mich diese Erfahrung so ein bisschen und viele andere, die eine ähnliche Biografie haben, an verschiedenen Schnittstellen im Moment jetzt heute arbeiten, etwas resilient gemacht hat gegenüber Anfeindungen, Angriffen, Bedrohungen, die jetzt auch eine Form von anderer Qualität haben, aber ehrlich gesagt mich jetzt auch nicht so richtig aus der Ruhe bringen können.
Ja. Okay, finde ich sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Und wir wollen darüber sprechen, was in deinem neuen Buch geschrieben wird. Du hast ja oder publizierst, du hast mehrere Bücher publiziert, aber in diesem, das hat mich irgendwie besonders angesprochen. Das heißt, keine Macht der Ohnmacht, habe ich schon gesagt. Und wir wollen, was ich in meiner Anmoderation gesagt habe, auf die Bedingung zwischen, was bedeutet Ohnmacht, was ist sozusagen in der aktuellen politischen Situation, vielleicht nicht nur in der aktuellen politischen Situation, und vor allen Dingen dann im Verhalten von Menschen zu sehen. Vielleicht daher erstmal die Frage, wie würdest du Ohnmacht definieren? Wie siehst du diesen Begriff?
Im Buch gibt es, ich würde sagen, drei verschiedene Zugänge. Der eine ist Ohnmacht als Gefühl, mit dem Sozialpsychologen Erich Fromm ein unerträgliches Gefühl, weil wir als Menschen handlungsfähig sein wollen. Wenn wir aber die Welt nicht verstehen, wenn wir uns selbst nicht verstehen, dann fühlen wir uns ohnmächtig. Und Erich Fromm hat vor 90 Jahren schon geschrieben, dieses Gefühl ist so unerträglich, dass wir versuchen, es zu vermeiden. Eine Vermeidung ist zum Beispiel das Wunschdenken, es wird schon alles nicht so schlimm, in der Zukunft haben wir Technologien, die alle Probleme für uns lösen. Ja, also viele Dinge, die wir heute in den politischen Entwicklungen leider nicht nur am rechten Rand wieder treffen. Eine Reaktion ist der Autoritarismus, ja, also die Projektion, irgendjemand soll uns retten, soll mich aus der Ohnmacht fühlen, wir werden handlungsfähig durch zum Beispiel eine starke Partei oder Bewegung. Eine zweite Perspektive ist der Zustand von Ohnmacht, dass Menschen tatsächlich ohnmächtig sind und Dinge nicht ändern können. Ja, ich beschreibe wie etwa junge Menschen, die nicht wählen dürfen, oder auch Migranten, Migrantinnen, die nicht wahlberechtigt sind, die ja politisch wirklich weitgehend ohnmächtig sind, jedenfalls im Hinblick auf die Beteiligung am politischen System. Das ist auch ein Zustand. Und in der dritten Instanz, hier bediene ich mich in der Stress- und Traumaforschung, ist Ohnmacht eine Reaktionsweise auf wahrgenommene Bedrohungen, zum Beispiel auf Krisen. Und da ist das klassische Muster: kämpfen, fliehen, erstarren, also ohnmächtig sein, oder sich anzupassen, um Konflikte zu vermeiden. Und das ist dann im methodischen Sinne auch der Hintergrund des Buches, der ja eine bevölkerungsrepräsentative Studie zugrunde liegt.
Ja. Auf die vier Typen kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich fand vor allen Dingen auch spannend, wie ihr den Zusammenhang dargestellt habt zwischen den Polykrisen, was ich auch am Anfang sagte. Weil es ist momentan ja einfach so, ne? Alleine die wir jetzt schon aufgezählt haben. Ist unsere heutige Gesellschaft damit schon mal einfach psychologisch belasteter, weil es diese Krisen gibt, und ist dementsprechend auch dem Gefühl der Ohnmacht eher zugeneigt? Ist das eine Korrelation, die man benennen kann?
Ja, das würde ich so sagen. Und zwar mit Blick auf die Ergebnisse des Buches unterstreichen, dass es gar nicht so sehr das Gefühl ist, dass Menschen berichten, dass sie ohnmächtig seien, sondern was viel häufiger der Fall ist, ist, dass Menschen sagen, ich kann gar nichts tun. Wir haben das also getrennt abgefragt, die Gefühlsreaktion und was haben sie wirklich getan. Und das Interessante ist, emotional sind viele Menschen im Kampfmodus, also wollen sich beteiligen, wollen etwas tun, und in der gleichen Situation sagen sie dann, aber ich kann gar nichts tun. Und das ist ein ganz interessantes Paradox, weil dann gestaute Energie vorhanden ist. Ja, das muss irgendwo hin, und das erklärt viel von der disruptiven Kraft, die man so spürt. Ja, die Leute, viele Leute, auch die AfD wählen vor allem, sagen, es muss endlich anders werden. Endlich muss mal was, jemand anders ran. So kann es nicht weitergehen und so. Wenn man weiter nachfragt, kommt häufig gar nicht so viel, was eigentlich konkret gemeint ist oder was denn alles so fürchterlich ist. Aber dieses Gefühl, die Welt dringt ständig in unser Leben ein und wir können politisch gar nichts dagegen tun, das ist das, was den Autoritarismus fördert und was die eigentliche Ohnmacht ausmacht. Und da muss man sagen, das stimmt ja vielerlei Hinsicht, auch übrigens für die Politik, die in dieser Polykrise häufig blockiert ist. Ja. Also wenn ich einerseits Rüstung betreibe, Kriegsvorbereitung treffen muss, auf der anderen Seite eine Klimakrise lösen soll. Mhm. Ja, natürlich ist das ein Zielkonflikt. Ja, das funktioniert, das ist kaum weder finanziell noch sozusagen physikalisch. Also auch Politik ist in dieser hochkomplexen, globalisierten Welt ohnmächtig geworden, in Abhängigkeiten verstrickt, in die Politik uns auch geführt hat. Das gehört ja auch mit zur Komplexität. Und in der Polykrise wird all das total sichtbar, weil wenn in Washington jemand entscheidet, in Teheran Bomben fallen zu lassen, explodieren hier die Preise an den Zapfsäulen. Und diese Verstrickung ist es, die dann dazu führt, dass man auch die negativen Krisenfolgen nicht mehr abfedern kann und sie deswegen die Menschen nicht nur auf den Smartphones, sondern tatsächlich auch unmittelbar im Portemonnaie sowohl gefühlsmäßig als auch materiell betreffen.
Und sind ja wahrscheinlich zwei Ebenen. Zum einen ist vermutlich die Anzahl der Krisen wirklich gestiegen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, es fühlt sich zumindest so an. Und zum anderen, das hast du ja gerade schon angedeutet, man bekommt natürlich von diesen vielen Krisen auch deutlich mehr mit. Ja, also man wird informiert, man informiert sich, wie auch immer. Also es ist ja so eine doppelte Belastung oder doppelte gefühlte Ohnmacht. Und da würde mich interessieren, du hast es auch schon kurz angedeutet, ihr habt im Buch oder in eurer Untersuchung ja auch so vier unterschiedliche Typen aufgemacht, wie Menschen auf Ohnmacht reagieren. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen kurzen, weil das fand ich total interessant, auch in verschiedenen Krisen zu sehen, wie Menschen reagieren können, was es für Typen gibt, das auch dann irgendwie mit sich selbst zu spiegeln. Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, welche vier Identitäten ihr aufzeigt.
Also methodisch liegt eine Bevölkerungsbefragung zugrunde, über 1000 Leute, die befragt wurden zu verschiedenen Merkmalen, Einstellungen und darauf, wie sie auf Krisen reagieren. Und dann in einem statistischen Verfahren, in einer sogenannten Cluster-Analyse, wurden dann Haupttypen gebildet. Und diese Haupttypen sind einmal diejenigen, die wirklich durchgehend eigentlich ohnmächtig sind. Es sind diejenigen, die eher resigniert sind, fast ohnmächtig, aber dann doch noch ein bisschen aktiver und nicht ganz so desintegriert. Die sind die Flexiblen, das sind diejenigen, die unterschiedliche Mechanismen haben und Ressourcen haben, auf unterschiedliche Krisen, also auch unterschiedlich reagieren. Da finden wir verschiedene Umgangsweisen. Und dann ist es die Gruppe der Kämpfenden, die die kleinste Gruppe ist, 6-7%. Das sind diejenigen, die durchgängig in den Krisenreaktionsmustern aufzeigen, dass sie aktiv sind, dass sie diskutieren, dass sie sich einbringen wollen, dass sie nicht ohnmächtig sind. Und das ist, wie ich finde, ein ganz interessanter Punkt. Ein Großteil der Bevölkerung ist eher ohnmächtig oder resigniert, heißt also, bringt sich nicht wirklich ein, hat nicht den, ja, auch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, sondern ist eher sozusagen passiv. Und die Gruppe derjenigen, die sehr engagiert sind, die viel bewegen, die sich hoch einbringen, die übrigens auch glücklicher sind, die mehr Geld verdienen, höheres Bildungsniveau haben. Also es ist eine ziemlich privilegierte Gruppe, aber es ist eine sehr kleine Gruppe. Und das wiederum ist aussagekräftig, weil es ein bisschen darauf hindeutet, was auch an gesellschaftlichen Spaltung passiert, nämlich dass einerseits das Versprechen von Teilhabe, Mitbestimmung, Demokratie, das ja viele, die dann auch zu populistischen Phrasen neigen, sagen, es ist keine Demokratie und sowas. Ja, das kann man natürlich einen Faktencheck machen und sagen, ja, ja, klar, die Kriterien für Demokratie sind in Deutschland erfüllt, das ist alles Quatsch. Aber ein Stück weit ist es halt ihre Wahrnehmung, ihr Gefühl, dass sie gar nicht mitbestimmen können, dass sie nicht mitentscheiden können, dass sie draußen stehen und empirisch muss man sagen, nicht im streng demokratischen Sinne, sie werden nicht verfolgt und so weiter, aber das Gefühl, politisch ohnmächtig zu sein und nicht beitragen zu können, ja, das ist schon wirklich sehr weit verbreitet und ist natürlich ein Widerspruch gegen das Versprechen der Demokratie, wo der Bürger der souverän ist.
Ja, wie hat sich das im Laufe der Zeit oder der Jahre, der Jahrzehnte verändert? Habt ihr da Daten?
Also es gibt Daten, nicht basierend auf meiner Studie, aber man sieht, dass seit den frühen 2000ern das Vertrauen in die Institutionen, in die demokratischen Institutionen immer weiter zurückgegangen ist. Einen großen Bruch gab es mit der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008 und in den Folgejahren, das war schon deutlich. Das Vertrauen in die Wirksamkeit, die Kontrollfähigkeit von nationaldemokratischen Institutionen, also Parlament, Regierung und so weiter, ist im Grunde in dieser Welle der Globalisierung auch zurückgegangen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so überraschend. Immer mehr Entscheidungen wurden nach Brüssel verlegt, globale Konzerne, soziale Medien, die nationalstaatlich kaum regulierbar sind. Also auch das stimmt ja tatsächlich, dass bestimmte Dinge eben nicht mehr national kontrollierbar sind. Aber die Demokratie ist im weitesten Sinne national organisiert durch nationale Regierungen. Und frühe Folgen waren dann eben sowas wie der Austritt Großbritanniens aus der EU als ein Backlash 2016 schon. Aus dieser Reaktion heraus festzustellen, zu spüren mehr, dass es irgendwie einen Kontrollverlust gibt. Und jetzt kann man darüber streiten, ist das gut oder ist das schlecht und was sind alles die vielen Vorteile von Globalisierung. Da würde man sicherlich, würde ich sagen, viel mehr finden als Nachteile. Aber mit diesen Nachteilen wurde sich wahrscheinlich deutlich zu wenig befasst.
Ja. Und nun ist ja die Antwort auf Ohnmacht, du hast es auch gerade schon gesagt, oder eine der Antworten, Selbstwirksamkeit. Also zu schauen, was kann ich tun, was kann ich erreichen, wo kann ich mitbestimmen. Wie würdet ihr Selbstwirksamkeit definieren? Und was bedeutet es vielleicht, und du hast es auch gerade schon aufgemacht, für jemanden, der sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie Familienvater, 3-4 Kinder, ich habe gar nicht die Zeit, in eine Partei einzutreten, auf eine Demonstration zu gehen. Also wo setzt Selbstwirksamkeit an, um wirklich einen Unterschied zu machen?
Also da gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Ich würde erstmal ganz banal sagen, Selbstwirksamkeit fängt da an, wo ich das Gefühl habe, mein Leben und meine Umgebung positiv beeinflussen zu können. Und das muss gar nicht die große Politik sein, das kann die Nachbarschaft sein, das kann der Fußballverein sein, wo ich das Gefühl habe, ich stoße auf eine Resonanz, würde es vielleicht Hartmut Rosa nennen, oder auf eine sozusagen auf eine Antwort der Gesellschaft. Ich kann etwas beitragen, ich habe mein Leben im Griff, ich bin nicht fremdbestimmt. Und diese Erfahrung sind natürlich hoch ungleich verteilt. Leute, die es nie gelernt haben, die nie die Möglichkeit hatten, ich meine das nicht negativ, ja, Schule, unheimlich undemokratisch. Die meisten Menschen haben keine flexiblen Arbeitsumgebungen, sondern stehen, keine Ahnung, in sehr standardisierten Abläufen, 40 Stunden oder mehr die Woche, haben überhaupt keinen Einfluss darauf, was sie in ihrem Alltag so machen.
Ja. Ja,
wir sehen Leute, die in Betriebsräten organisiert sind, wo es Selbstwirksamkeit in diesem Bereich gibt, da sinken rechtsextreme Einstellungen und nimmt Demokratiequalität zu. Also das ist schon wirklich ein ganz zentraler Aspekt. Aber Selbstwirksamkeit heißt für unterschiedliche Menschen was Unterschiedliches. Und das kann für eine Person sein, im Social Media einfach Beiträge zu teilen oder zu spenden. Das kann für Leute schon wirklich aufregend sein und eine Herausforderung sein. Andere, die es eher gewohnt sind, die können durchaus weitergehen, die können durchaus mehr machen, einen höheren Impact leisten. Und ein zentraler Aspekt und ein zentrales Learning vielleicht aus dem Buch ist, dass gerade in den soziokulturellen Eliten doch eine hohe Erwartung von politischer Beteiligung, von da muss man widersprechen und was auch immer herrscht. Aber in der Realität von vielen Leuten ist Schweigen keine Zustimmung, sondern es ist erstmal Überforderung, weil die bestimmte Formate nicht niedrigschwellig und aufsuchend genug sind.
Ist das auch ein Problem der aktuellen Politik, dass die Hürde zu hoch ist, wenn du gerade sagst, niedrigschwellig und nicht zugänglich genug sind?
Ja, das ist ein Riesenproblem, ein Problem, das sogar noch schlimmer gemacht wird durch die Politik im Moment, wenn es um Fragen wie Transparenz geht, ja, die geplante faktische Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes unter der Überschrift Reform, dass es Bürgerinnen und Bürger jetzt Gebühren bezahlen sollen, wenn sie in Bayern Gerichtsurteile einsehen sollen. Also wenn die Hürden des Zugangs zur sozusagen einer Responsivität des Staates, also wie kann ich mit Staat in Kontakt kriegen, wie kann ich auch staatliches Handeln überprüfen, wenn die höher gelegt werden, dann wächst die Distanz noch. Julia Klöckner hat als Bundestagspräsidentin die Beauftragtenstelle für Bürgerräte abgeschafft. Dabei sind Bürgerräte eine hervorragende Möglichkeit, um die Kommunikation, um Aushandlungsprozesse zwischen Politik und Gesellschaft zu verbessern. Also ich würde sagen, da sind wir im Moment, eigentlich geht es genau in die falsche Richtung, hin zu einer stärkeren Zentralisierung von Macht bei der Politik, obwohl doch genau das ist, was Menschen das Gefühl gibt, ohnmächtig zu sein. Nein, Menschen wollen mitbestimmen und wollen mitmachen.
Ja. Führt uns ein bisschen zu dem Komplex, wer von dieser Ohnmacht, von der politischen Ohnmacht eigentlich profitiert. Wie schaut ihr darauf? Wer profitiert von diesem zunehmend größer werdenden Gefühl und dieser großen Gruppe derer, die sagen, ich bin nicht selbstwirksam, ich habe ein Gefühl von Ohnmacht?
Ja, das ist natürlich in erster Linie die AfD in Deutschland im Moment. Man kann das für Trump ähnlich analysieren oder für andere rechtsautoritäre Bewegungen und Parteien. Aber in dem Moment, wo ich AfD wähle oder mich zum Kollektiv der AfD zähle, kann ich mir sicher sein, dass ich die höchstmögliche Aufmerksamkeit kriege. Mhm. Als Gegenwind, als Kritik, indem die Parteien der Mitte meine Politik sozusagen nachgeben, dem Druck nachgeben in der Migrationspolitik, Klimapolitik und so weiter. Es ist die höchstmöglichste politische Selbstwirksamkeitserfahrung, ohne dass ich selber was tun muss. Ich muss mich nur dieser kollektiven Identität zuordnen und ich kann mir sicher sein, dass ich gehört werde, was gerade für Leute wichtig ist, die vielleicht AfD wählen. Wir wissen ja, das sind zum Großteil vorherige Nichtwähler, also die nicht im politischen System repräsentiert oder auch aktiv waren. Das ist eine sehr große Gruppe, nicht die einzige, aber eine sehr große Gruppe. Und das macht viel von der Dynamik aus, die wir im Moment sehen. Die können wir nicht erklären, weil dass das Programm irgendwie widersprüchlich ist oder so überzeugend ist oder rational oder was auch immer, sondern es ist das Gefühl aus auch einer Geschichte oder einerseits einer Wahrnehmung von Kränkungen, da können wir auch gleich über Ostdeutschland reden, andererseits aber auch einer Propaganda, die ständig erzählt, dass der Bürger nicht zählt und die einfachen Leute werden von den Eliten betrogen und so weiter. All das, was wir seit über 10 Jahren ständig permanent vorgespult bekommen. Und dann kommt die AfD und sagt, ja, wir sind der Retter, durch uns wirst du endlich wieder ernst genommen, Volk.
Das ist interessant, weil ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo ich es von dir gehört habe, aber weil ich mich die ganze Zeit frage, das eine sind ja die externen Faktoren, das andere ist, was macht die AfD, wenn wir jetzt diese Partei direkt benennen, was macht sie, damit die Menschen das Gefühl der Ohnmacht nicht mehr haben? Und du hast irgendwann, oder ihr habt irgendwann gesagt, wir gehen halt auch weg von so einer Angstkommunikation hin zu einer Hoffnungskommunikation. Also auch wenn es einfache Parolen sind, aber sie geben den Menschen zumindest Hoffnung. Und ist das dann auch etwas, was Menschen dann das Gefühl zumindest von reduzierter Ohnmacht, von mehr Selbstwirksamkeit, von mehr, ich weiß, wohin wir marschieren, gibt?
Ja, absolut. Das ist der Punkt. Also zum einen ist es das, dass es ziemlich einfach ist, weil man muss selber nichts tun. Demokratie ist sehr kompliziert, die Welt ist sehr kompliziert. Ja. Wenn ich mich der AfD anschließe, dann sind alle Antworten auf einmal einfach und leicht und ich muss sie selber gar nicht geben, sondern ich sage einfach, die Partei wird das alles lösen und ich will gar nicht diskutieren. Das ist ja was man häufig hört. Wartet nur ab, wenn die dran sind, dann wird alles anders. Aber das Zentrale hast du auch genannt. Johannes Silje hat das beschrieben mit das ist mittlerweile ein Gute-Laune-Rechtsextremismus. Und das stimmt. Bei Familienfesten, man ist sich siegessicher, wenn man nach Sachsen-Anhalt schaut, Herr Siegmund, der Spitzenkandidat, ist die ganze Zeit am Lächeln und charming und so. Also diese Schwarzmalerei, dieser Kulturpessimismus, der die AfD und ihr Milieu lange dominiert hat und auch immer noch dominiert, weil man der Meinung ist, das ganze Abendland geht den Bach runter, wenn jetzt nicht endlich die AfD uns rettet. Das ist mit den Erfolgen der letzten Jahre gewachsen zu tatsächlich einer Art berauschten Euphorie. Und die ist emotional aktivierend, führt dazu, dass die Wahlergebnisse so hoch sind, wie sie im Moment sind. Kaum eine andere Partei ist in der Lage, überhaupt positive Emotionen zu wecken. Der Linkspartei gelingt das vielleicht in bestimmten Milieus, aber auch das ist ein anderes Thema.
Hast du oder beobachtet ihr, dass sich das dann auch in den letzten Jahren in der AfD verändert hat? Also von dieser krawalligen Attacke, wir sind immer dagegen, hin zu jetzt Mr. Charming, Siegmund, der ja wirklich so everybody's darling für circa 40% zu scheinen sei. Ist das eine Veränderung in der Strategie?
Ja, es ist vielleicht auch einfach eine Professionalisierung und ein Stück weit auch eine Gewöhnung in der Gesellschaft, weil das was an, ich meine, es kommen ja immer noch viele Provokationen. Die Sommerinterviews von Alice Weidel und Timo Chrupalla waren also absurd. Das kann man ja gar nicht sagen aus einer rationalen Perspektive. Also völlig absurd. Aber gesellschaftlich, medial hat man sich so dran gewöhnt, dass es funktioniert halt für deren Milieu. Der Gegenreflex, die Empörung ist abgenutzt ein Stück weit. Und das bringt für diese Partei auch eine höhere Gelassenheit, eine höhere Ruhe, weil sie wissen, sie können im Grunde machen, was sie wollen, sie gewinnen sowieso dazu. Sie können auch einfach daneben stehen und zuschauen, wie die Politik an diesen ganzen Krisen scheitert und in einer Zangenbewegung zwischen externen Krisen und Problemen und dem sozusagen innenpolitischen Druck von rechts außen ist. Ja, ich würde sagen, es hat sich professionalisiert, es hat sich verändert aus der doch eher auf Pessimismus gestützten Partei ist eine geworden, die es geschafft hat, im Grunde ein revolutionäres Zukunftsversprechen auszustrahlen.
Ja, ist spannend, weil natürlich verfängt das bei Menschen, ne? Ja, also auch, wie du gesagt hast, wenn man nicht in Regierungsverantwortung ist, ist es leicht dahergesagt, was sich ändern kann. Ich bin vorhin noch bei einem anderen Punkt hellhörig geworden und vielleicht ist das eine schöne Überleitung auch zu Ostdeutschland. Du hast auch vorhin von Repräsentanz gesprochen. Was macht es, wenn man nicht entsprechend oder sich, faktisch nicht repräsentiert ist? Das zeigen ja einfach die Zahlen, dass auch Ostdeutschland in vielen Institutionen und Instanzen nicht so repräsentiert ist, wie es sein soll. Aber das andere natürlich auch eine gefühlte Repräsentanz. Wie wichtig ist dieser Fakt bei dem Thema Ohnmacht?
Ich glaube, dass dieser Faktor extrem wichtig ist, vor allem auch der gefühlten, gar nicht so sehr der faktischen Repräsentation vielleicht, weil viele Leute das Gefühl haben, bei der AfD eine Heimat zu finden. Und das ist auch nachvollziehbar, wenn man schaut, wie präsent sie in Ostdeutschland ist. Ja, die sind jede Woche nicht nur in Wahlkampfzeiten auf den Marktplätzen, sie machen Bürgerdialoge, sie sprechen die Leute an, sie sind einfach enorm gut darin, sehr bürgernah sich darzustellen und es tatsächlich auch zu sein in der Form der Kümmererpolitik, der Ansprache. Und jetzt kann man darüber reden, ob der Wessi Höcke die Thüringer besonders gut repräsentiert. Und deskriptiv würde man jetzt erstmal sagen, naja, eigentlich nicht. Ja, das ist ein Akademiker aus Westdeutschland, der eine andere Familiensituation und politische oder auch familiäre Prägung hat. Und trotzdem fühlen sich viele Leute von ihm besser identifiziert als vielleicht von ostdeutschen Politikerinnen und Politikern. Also ist das nicht nur eine Frage sozusagen, ob Ost-West, sondern eine emotionale Frage. Und ein zentraler Aspekt, das sehen wir auch in der Forschung, ist tatsächlich die Bildungsfrage. Wir haben das in Sachsen-Anhalt analysiert auf der Ebene der Kommunalabgeordneten und dort kann man dann feststellen, dass die AfD auf der kommunalen Ebene die Bevölkerung viel besser repräsentiert als die anderen Parteien. Das heißt also, in den demokratischen Parteien sind es sehr viele Akademiker oder Menschen mit höheren Tätigkeiten. Das prägt aber die ostdeutsche Gesellschaft überhaupt nicht. Mhm. Also wenn wir über Repräsentanz sprechen, und das betrifft auch alle Parteien, alle Ebenen, Landtag, Bundestag, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass ja Deutschland von Akademikerinnen dominiert und regiert ist, von Leuten wie mir, auch wenn ich nicht im Bundestag sitze. Aber dass im Grunde die Gesellschaft und gerade auch die Arbeiterschichten oder Klassen überhaupt nicht mehr deskriptiv wiedergibt. Damit meine ich nicht, dass Politik gegen deren Interessen gemacht wird. Das gibt es sicher auch. Aber der Habitus, die Sprache, die AfD kommuniziert in Hauptsätzen in der Regel. Ja, das sind einfach Aspekte, die dazu geführt haben, dass sie als authentischer und als nahbarer gefühlt werden. Selbst wenn ihre Politik einfachen Leuten eher schadet.
Ja. Naja, und es ist dieses, entschieden wird sowieso woanders, aber wir geben jetzt der AfD unsere Stimme und das ist die Stimme des Volkes, des einfachen Mannes, der einfachen Frau. Das ist ja auch das Gefühl, was viele emotionalisiert und anspricht und sie dadurch das Gefühl haben, eine gewisse Mitbestimmung zu haben. Und das scheint ja in Ostdeutschland aktuell einfach stärker ausgeprägt als in Westdeutschland, zumindest was die Zahlen zeigen.
Da zählt natürlich auch rein, dass die Parteien in Ostdeutschland generell viel schwächer verankert waren als in Westdeutschland. Aber ich warne davor, das Problem zu verinseln auf den Osten. Ja, wir haben auch in Westdeutschland Sympathiewerte für die AfD von deutlich über 30%. Wir sehen den Bundesdurchschnitt bei ungefähr 28%. Die meisten Wahlberechtigten leben in Westdeutschland. Auch die meisten AfD-Wählenden leben in Westdeutschland.
Und wenn wir jetzt nach vorn schauen, was kann man denn tun, um diesem Ohnmachtsgefühl entgegenzutreten? Mit welchen, kann man Lösungen sagen oder mit welchen Ideen kommt ihr und sagt, naja, wenn das passieren könnte, dann könnte man dieser politischen Ohnmacht auch entgegentreten?
Also ich orientiere mich da an dem Sozialphilosophen Ernst Bloch, der gesagt hat oder geschrieben hat, Hoffnung kommt durchs Machen. Das ist das ganz Zentrale, wo wir auch die Selbstwirksamkeit wiederfinden. Jetzt könnte ich als Akademiker, und ich habe dafür viele Papiere geschrieben, was sollte man denn tun, was könnte dann, was müsste dann und so. Das ist alles schön, aber es ist auch sehr geduldig, weil wenn es keine tragenden Kräfte gibt, die bestimmte Richtungen auch prägen. Deswegen würde ich im Moment sagen, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, Konzepte, Antworten am grünen Tisch zu entwerfen, sondern wichtig ist das, was konkret gemacht wird. Wichtig ist das, was in Stendal an Kultur oder in der Altmark an Kulturinitiativen offen bleibt. Die Räume, die gemacht werden von Leuten, die lokal sind, die vielleicht nicht ein theoretisches oder wissenschaftliches Konzept im Hintergrund haben, sondern das Zentrale, egal auf welcher Ebene, ist erstmal ins Machen zu kommen, Menschen dabei zu helfen, zu spüren, okay, ich kann diese Demokratie mitgestalten, ohne sie dem Klo runterzuspülen, mit meiner Stimmenabgabe. Und dann kann aus der Wahrnehmung, dass man eben nicht ohnmächtig ist, also aus der individuellen Selbstwirksamkeit, kann dann auch wieder eine kollektive politische Engagement oder ein Moment werden, der nicht destruktiv gibt. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt an der Zeit ist. Man kann viele Empfehlungen und Einschätzungen für Politik und alle möglichen Ebenen geben. Aber mein Befund des Buches und auch meine zunehmende Überzeugung ist, dass die Neuerfindung der Demokratie in der Transformation eigentlich schon längst passiert, nämlich von den vielen Menschen, die überall, egal ob in Sachsen-Anhalt oder in Baden-Württemberg, in vielen Regionen sich jetzt gerade mit dieser Situation auseinandersetzen, die neue Antworten, neue Formate suchen, die einfach auch stabil bleiben und die machen. Hoffnung kommt durchs Machen.
Schöner Satz. Welche der vier Gruppen, die ihr identifiziert habt, würdest du denn sagen, da siehst du eine besondere Verantwortung? Also sind es diese 6-7% der Kämpfenden, die eh schon Attacke machen und mehr überzeugen müssten? Oder wo siehst du Potenzial oder welche Gruppe müsste sich wie entwickeln?
war es bei Spider-Man, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Irgendwo kommt dieses Zitat. Irgendwoher kommt dieses Zitat. Ich habe es manchmal im Kopf und es ist im Hinblick auf die Gruppe derjenigen, die stärker privilegiert sind, natürlich, ja, die mehr Ressourcen haben, sei es durch Bildung oder auch durch Einkommen und Geld, die haben eine größere Verantwortung. Und ich würde gar nicht sagen, um zu überzeugen, weil wahrscheinlich ist das auch ein Teil des Fehlers, immer andere überzeugen zu wollen. Nicht, weil nicht sozusagen es gut gemeint ist oder weil man vielleicht auch recht hat, sondern weil es auf Reaktanz stößt, gerade auf diese Ohnmacht. Ja. Und jetzt kommt auch noch dieser Akademiker und sagt mir, was ich essen, welches Auto ich fahren oder was auch immer ich machen soll, was ich wählen soll. Selbst wenn es stimmt.
Wenn es gut gemeint ist.
Genau. Aber es sorgt erstmal als Reaktanz, weil es vielleicht sogar diese Kränkung oder diese Ohnmacht reproduziert. Und deswegen würde ich sagen, es ist unheimlich wichtig zu schauen, wie erreicht man denn die anderen, die große Mehrheit, die 50-60%, die ohnmächtig oder resigniert sind, in einer Art und Weise, die nicht bevormundend ist, sondern die Räume für positive Erfahrungen öffnet. Also zum Beispiel Gemeinschaft oder irgendwie ja Selbstwirksamkeit, etwas gemeinsam zu tun. Und dann ist es ja nicht das Belehrende, sondern das gemeinsam etwas nach vorn bringen. Und das heißt auch, dass man bestimmte Dogmen über Sprache, ja, ich weiß schon, ich rede jetzt schon auch schon wieder viel zu soziologisch, aber dass man versuchen muss, viel eigentlich abzurüsten und noch stärker in der sozialen Arbeit, würde man sagen, lebensweltorientiert die Menschen dort zu erreichen, wo sie eben sind. Und das ist nicht in den großen überregionalen Medien, wenn man über Ostdeutschland und den ländlichen Raum spricht. Ja, das ist die Feuerwehr, das ist der, keine Ahnung, der Dorftreff oder was auch immer.
Ja. Wo siehst du denn ganz persönlich aktuell, was sind Momente, Situationen, Ereignisse, die dir Zeichen von Selbstwirksamkeit, von politischer, von gesellschaftlicher Selbstwirksamkeit geben?
Das ist interessant, das frage ich bei Vorträgen auch oft und die als sozusagen Frage, die ein bisschen bestätigt. Und was man immer sieht, ist alles, was konkret ist. Ja? Wenn ich eine positive Mail bekomme, dann ist das für mich schöner als der Schrecken, den ich in der Zeitung lese. Oder wenn mir gesagt, also ich habe dein Buch gelesen, das hat mir gute Gedanken gegeben, das hat mir Kraft gegeben. Das ist eine viel größere, sozusagen hat bei mir einen viel größeren Effekt, als wenn ich mal wieder irgendeinen Blödsinn von Donald Trump oder Herrn Siegmund oder wem auch immer auf Social Media sehe. Und ich glaube, das ist eine zentrale, die direkte Erfahrung. Immer dort, wo es persönlich, wo es auf eine Ebene geht, die eben nicht so pauschal medial polarisiert ist. Das ist das, was ich sinnvoll finde, was mir Kraft gibt, wenn mich Leute ansprechen und für die Arbeit danken oder sowas. Das ist total wichtig. Und auf der anderen Seite nehme ich daraus auch mit, das auch selber häufiger zu machen. Mhm. Und einfach Anerkennung, Wertschätzung, auch wenn ich nicht hundertprozentig übereinstimme. Ja, aber dass Leute was machen, dass sie ja einfach anfangen. Das ist, glaube ich, auch die Kraft gibt, die positiven Erfahrungen gibt, auch in sehr schwierigen Zeiten stabil zu bleiben.
Ja, das wäre tatsächlich jetzt meine abschließende Frage gewesen, bevor wir auf die drei Blitzfragen kommen. Denn uns geht's ja allen so. Also wir zählen ja, egal wer diesen Podcast jetzt hört, haben wir immer mal wieder das Gefühl von Ohnmacht und denken so, was sollen wir denn machen? Was passiert hier? Das heißt, dein Tipp wäre, fang klein an, schaut im direkten Umfeld, wem ihr mal was Gutes tun könnt, wem ihr ein Lob aussprechen könnt, wo ihr aktiv werden könnt, geht zu einer Bürgerversammlung, bringt euch ein, geht in die lokale Gemeinschaft. Also im kleinen Anfang, um das Gefühl zu stärken, wenn man jetzt nicht zu den 6-7% gehört, die sowieso aktiv sind, seinen Teil beitragen zu können. Wäre das dein Wunsch und dein Hinweis an alle, die hier zuhören?
Ja, genau. Und auch dafür zu sorgen, dass diese Räume offen bleiben, die es schon gibt, dass neue Räume aufgemacht werden, das ist im Grunde der Impuls. Nicht denken, dass die Welt so kompliziert und die Politik so korrupt und all diese Stereotype, sondern einfach schauen, ja, was kann ich denn machen, realistisch machen, auch nicht selber überfordern, ja. Nicht aus dem Moment heraus, ich kann ja die Wahlergebnisse nicht verhindern, ich kann ja die Welt nicht ändern, dann sagen, ich mache gar nichts, das ist die schlechteste Reaktion, sondern einen kleinen Anfang und dann baut sich da was aus. Und wenn ein paar tausend Leute an verschiedenen Orten anfangen und Wege gehen, dann haben wir in 3-4 Jahren wieder eine andere Situation.
Ja, sehr gut. Sehr schöne Schlussworte. Lieber Matthias, wir haben zum Abschluss immer drei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Die erste Frage ist, so ist der Podcast ursprünglich mal gestartet, wo wir das Thema der Repräsentanz von Ostdeutschen uns angeschaut haben. Bist du für eine verpflichtende Ostquote, ähnlich der Frauenquote? Ja oder nein?
Eher nein. Darf ich es begründen kurz?
Unbedingt.
aus empirischen Gründen. Aus empirischen Gründen sehen wir, dass zum Beispiel der Unterschied zwischen Menschen mit Hochschulabschluss und ohne Hochschulabschluss viel größer ist als zwischen Ost und West in vielen Bereichen. Eine Quote in Parteien für Menschen ohne akademischen Abschluss, würde ich sofort ja sagen. Also es ist kompliziert.
Okay, sehr gut. Aber ein Nein, es ist kompliziert, das ist gut. Zweite Frage, was sind typisch, und du hast selbst gesagt, bist in Thüringen aufgewachsen, lebst jetzt auch in Thüringen, wenn ich das richtig gesehen habe, genau. Was sind so typisch ostdeutsche Dinge, von denen es total gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben, die unserer Gesellschaft gut tun? Oder anders gefragt, was täte uns gut, was wir vielleicht so ein bisschen auf dem Weg haben vergessen oder nicht so mitgenommen haben?
Also ich finde die Improvisationskultur, die ein bisschen auch aus dem Mangel geboren ist, ja, also Sachen einfach selber zu machen, selber anzugehen, selber aufzubauen, auch wenn es dann nicht hundertprozentig ist und sowas, das finde ich doch sehr sympathisch, weil es auch in diese Richtung geht, Selbstwirksamkeit. Das ist sehr stark handwerklich und man sollte es vielleicht noch etwas stärker kulturell und politisch überführen, aber das Anpackende, das schätze ich schon sehr.
Wäre ja eigentlich, wie du sagst, eine schöne Überleitung auch zur Selbstwirksamkeit, einfach Dinge anfangen und machen und ohne dass es zu 100% perfekt ist, aber man ist den ersten Schritt gegangen. Und letzte Frage, wessen Geschichte möchtest du in diesem Podcast hören oder mit wem soll ich einmal sprechen?
Also ich muss jetzt ja im Grunde meine zentrale These weiterführen. Mal jemand Ohnmächtigen, jemand, der kein Professor oder Geschäftsführer ist, sondern einfach mal den Dachdecker aus, keine Ahnung, bleiben wir bei Stendal oder wo auch immer. Das finde ich wirklich wichtig, die Alltagsgeschichten von, in Anführungszeichen, normalen Menschen in den Blick zu nehmen und auch darüber und da entlang einmal zu sprechen und zu diskutieren.
Ja. Sehr schöner Hinweis. Finde ich eine schöne Fortsetzung unseres Gesprächs. Für das kann ich jetzt nur sagen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Vielen herzlichen Dank für die Forschung, die ihr gemacht habt, für das, was du hier geteilt hast. Und ich glaube, ich zumindest nehme mit, anfangen, einfach mal machen und so sich selbst das Gefühl auch einer gewissen Selbstwirksamkeit erarbeiten. Es wird wahrscheinlich niemand kommen und es dir irgendwie hinlegen und präsentieren. Da steckt das Wort selbst drin und deshalb muss man selbst anfangen. Von daher vielen Dank, lieber Matthias, dass du in diesem Podcast warst. Hat viel Freude gemacht.
Vielen Dank für das schöne Gespräch, für deine Arbeit, den Podcast. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen.
Danke dir. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.